Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Nordstadt-Blogger-Podcasts Systemfehler. Heute mit einem Thema, was manche Partei nicht nur sprichwörtlich als den größten Systemfehler der Ära von Angela Merkel bezeichnen würde. Andere sehen darin das freundlichste Gesicht, was Deutschland jemals gezeigt hat. Es dürfte klar sein, um was es geht. Wir reden über den Satz, wir schaffen das. Vor 10 Jahren, am 31. August 2015, hat Angela Merkel diesen Satz mehr oder weniger beiläufig gesagt. Doch er steht stellvertretend für ein prägendes Thema ihrer Amtszeit, ein Thema, was uns bis heute beschäftigt. Darüber wollen wir heute mit einem dieser freundlichen Gesichter sprechen, welche stellvertretend dafür steht, nämlich mit Fatma Karaca-Kutulu, der Vorsitzenden von Train of Hope. Herzlich willkommen bei uns im Bunker.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Euer Verein steht ja stellvertretend für das freundliche Gesicht, ist aus Ehrenamtlichen entstanden. Darüber wollen wir gleich sprechen. Aber Fatma, magst du dich erstmal vorstellen?
Ja, also Fatma Karaca-Kutulu, ich bin 49 Jahre alt. Also Gründerin und Vorsitzende von Train of Hope Dortmund. Ich bin gleichzeitig, ich habe viele berufliche Hintergründe, um ehrlich zu sein. Ich bin Diplom-Sozialwissenschaftlerin, bin Traumapädagogin jetzt mittlerweile. Zu dem Zeitpunkt war ich Anerkennungs- und Weiterbildungsberaterin, akkreditiert durch das Ministerium damals und habe als 2015 war, habe ich den Menschen dabei geholfen, ihre Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen, habe aber auch beraten zu unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man sich hier integrativ einbringen kann. So.
Wir wollen uns mal den legendären Satz oder die paar mehr Sätze an, wenn du mal.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ehrlich gesagt habe ich das Ausmaß dessen erstmal in dem ersten Moment gar nicht begriffen. Das war 2 Tage oder 3 Tage, nachdem in den Nachrichten dieses Kind Aylan, das an der Küste in der Türkei angespült wurde, lief. Und ich weiß noch, als ich diese Nachricht gesehen hatte von Aylan, saß ich zu Hause im Bett und habe erstmal Rotz und Wasser geheult, weil ich mich so hilflos gefühlt habe, dass ich sehe, dass Menschen dort im Krieg versuchen, dem zu entkommen und so ein kleines Kind am Strand angespült wird. Das hat mich sehr hart getroffen, dass ich da nichts tun kann. Und als ich dann diesen Satz gehört hatte, dachte ich so, okay, wir können es schaffen, das haben wir in der Geschichte schon mal geschafft. Also als die Mauer gefallen ist, haben wir ja auch eine Masse an Menschen sozusagen mit aufgenommen. Und auch das ist ja schon geprägt gewesen durch Umstände, die wir dann alle mitgeleistet haben, damit wir es schaffen. Und als sie das gesagt hat, dachte ich so, jo, das ist die Merkel, so wie ich sie kenne. Und aber das Ausmaß ist mir erst später bewusst geworden, was das tatsächlich bedeutete. Ich glaube, das war ihr damals, als sie das gesagt hat, auch noch nicht so bewusst, dass das bedeuten würde, dass plötzlich alle ihre Grenzen so aufmachen, dass sie durch, Deutschland hat ja gesagt, geh mal, ne, so. Ich glaube, das war ihr zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so ganz klar. Und dass die anderen EU-Staaten da auch nicht mitspielen würden. Ich glaube, das war ihr auch noch nicht so ganz klar.
Wie war denn die Situation damals in Dortmund, bevor dieser Satz gefallen war? Es gab ja schon die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes. Es sind ja an die 300.000 Menschen im Jahr durch Dortmund gekommen und dann bundesweit verteilt worden. Wie war die Lage in Dortmund damals?
Ja, so als Bürgerin Dortmunds war die Sache nicht ganz so auffällig. Also es war klar, da kommen Leute, es war klar, das waren viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die irgendwo untergebracht wurden, aber man hat sie so als Bürgerin gar nicht erstmal wahrgenommen. Also ich habe als Beraterin viele Anfragen bekommen, telefonisch, die ich dann beantwortet habe. Aber in meinem alltäglichen Leben kam das nur vor, wenn Leute kamen, um ihre Berufsabschlüsse anerkennen zu lassen. Die sind dann zu mir gekommen. Also ich hatte Ingenieure. Ich hatte sogar mal einen, der war irgendwie beim Atommeiler beschäftigt in Syrien und sagte, ja, der wüsste jetzt nicht, welchen Job der hier annehmen soll. Und ich musste wirklich darüber nachdenken, so, haben wir sowas hier überhaupt? Also ja, ich wusste, wir haben, aber was macht man mit so jemandem mit diesen Berufserfahrungen? Und wie bringt man den unter? Also das waren so die Sachen, die ich so beiläufig mitgekriegt habe. Aber wenn Hilfe, also es gab Flüchtlingsunterkünfte, die hier und da auch schon mal angefragt haben wegen Hilfen und Unterstützung, also über Dritte. Ich war ja damals als Einzelperson in einer Migrantenorganisation beschäftigt. Das hat man dann so nebenbei mitgekriegt, aber so detailliert als Bürgerin hast du das erstmal nicht gemerkt.
Infolge dieses Satzes, es war ja der Zeitpunkt, als in Ungarn ganz viele Geflüchtete gestrandet waren. Die Situation war unträglich, man sah auch immer unerträglich. Man sah die vielen Bilder von den verheerenden Zuständen in Ungarn. Und dann hieß es ja, wir schaffen das. Und dann kamen die ersten Züge. Die ersten Züge gingen nach München und dann relativ schnell nach Dortmund. Als München sagt, wir brauchen Unterstützung, wer macht denn mit? Lass uns doch mal zusammen ein Video anschauen und erzähl uns doch mal, was wir denn da sehen. Kommentier doch mal.
Ja, also im Grunde genommen ist es das, was ich gesehen habe. Es war vorher noch, war noch ein Gewusel. Das ist ja schon, da war klar, das THW vorgefahren und alles, was die Leute gebracht hatten, sollten dann sozusagen da rein. Da ist die verstorbene Jutta Reiter übrigens im Bild gerade gewesen. Und das war also, man war geflasht. Also du bist in diesen Bahnhof reingekommen und es war unfassbar, wie viele Menschen da waren, die einfach nur die Menschen willkommen heißen wollten, helfen wollten. Ich hatte so eine kleine Oma, die zu mir kam und die angesprochen hat und gesagt hat, ich weiß bis heute nicht, warum sie mich angesprochen hat, aber sie sagte so, ja, ich habe nicht viel, aber ich hatte noch ein Paket Tuck zu Hause und dann hat sie mir das gegeben. Dann habe ich gedacht, okay, ich versuche hier mal mit aufzuräumen, weil viele Leute Sachen gebracht hatten. Da stand Wasser rum und so. Und dann kam einer, der hat einen Döner und einen Ayran geholt und hat gesagt, wenn jemand Hunger hat, ich konnte jetzt nur das beschaffen. Und es waren so Momente, die haben einen emotional wirklich gecatcht, so, ne? Weil du dieses Ohnmachtsgefühl vorher, was man hatte, was man durch die Medien gesehen hat, diese, du hast es ja vorhin beschrieben mit den Bildern aus Ungarn. Und dann stehst du plötzlich in so einer, also ich habe ja eine Nachricht gekriegt, Züge kommen nach Dortmund über Twitter. Und die zweite Nachricht war, die Neonazis werden vor dem Bahnhof demonstrieren. Und ich bin da eigentlich ja nur hingeeilt, weil ich dachte so, scheiße, was ist, wenn die Neonazis, die Geflüchteten, die ankommen, angreifen? Darum ging es mir im ersten Moment. Aber dieses Bild im Bahnhof, das hat mich umgehauen. Ich glaube, ich stand da erstmal und konnte das alles gar nicht so richtig verarbeiten, so sacken lassen, ne? So. Und war völlig irritiert. Dann habe ich Leute gesehen, die irgendwie versuchen, was so ein bisschen zu organisieren von dem, was da ankommt. Und dachte, okay, da helfe ich jetzt. Und dann war mir aber klar, Moment, die Nazis sind vorne, also muss ich auch nach vorne gehen. Und ich dachte erst nur, dieser Bereich wäre voll. Aber als ich nach vorne gegangen bin, war das auch nochmal, also die ganze Halle in stand voller Menschen, die alle gekommen waren, um die Geflüchteten zu schützen und sie auch willkommen zu heißen. Und das ist überwältigend gewesen. Genau, das ist das richtige Wort, überwältigend. Ne? Also das hat die, ich habe das später ja auch schon ein paar Mal gesagt, aber dass, ich bin Humanistin und wenn du das siehst, diese Solidarität, dass Menschen da aufploppen und auch, wie gesagt, ihren letzten Tuck vorbeibringen und oder einen Döner unterwegs besorgen und die Masse an Menschen, die da ist für andere Menschen, die sie überhaupt nicht kennen, dann das ist pure Menschlichkeit, purer Humanismus. Und das ist etwas, das werde ich, glaube ich, mein Leben mitnehmen. Ah, du siehst sofort hier so.
Ne? an der in der Nacht, das Video war, glaube ich, morgens um 3 von mir gefilmt,
ja.
Da gab es ja noch keine Geflüchteten, die kamen ja dann eigentlich erst am Vormittag, ja. Da ging es ja ins Königshaus.
Ja,
da sehen wir dich ja auch in Aktion.
Nicht geschlafen seit, weiß ich nicht wann. Ach, ja, guck mal, meine Liebe kam. Ja, Jamila. Ja, das war schon. Also erst hieß es ja, der Zug kommt und das hat sich immer wieder verzögert. Die Zeit hat sich verzögert, ne? So, und dann kamen die Geflüchteten an und alle erstmal so, weil die Nazis waren ja zwischendurch dann auch schon weg, mehrere Stunden. Und dann, ja, was machen wir? Wir versuchen da zu begleiten. Also wir haben begleitet und im Dietrich-Königshaus war das alles schon irgendwie so aufgestellt, die Tische. Und dann war aber vom THW Sachen dahingestellt, aber keiner hatte die vorbereitet. Also haben wir uns sofort an die Vorbereitungen gemacht. Ne? Also wir haben einen Getränketisch gemacht, also für Kaltgetränke, weil die DRK hatte für warme Getränke schon was eingerichtet. Und dann haben wir angefangen, wie die Weltmeister so eine Sandwiches zu schmieren.
Gucken wir uns gleich auch nochmal in Bewegung.
Genau, aber da sehe ich zum Beispiel die Töpfe, das war ja dann auch später. Also am Anfang hatten wir nur die Sandwiches gehabt. Das haben wir dann organisiert später, dass wir, also erst haben wir eine Zeit lang Suppe und Essen gespendet gekriegt. Dann hieß es aber, ja, wir wüssten nicht, von wo das käme. Man bräuchte eine Hygienebelehrung. Dann haben wir angefangen, selbst zu kochen. Ne? Also wir können nicht von jedem die Töpfe annehmen, hieß es. Ja, also das kam mir alles später, weil wir gemerkt haben, dass die Menschen auch was Warmes brauchen. Die waren ja schon tagelang unterwegs und überall, wo die angekommen sind, haben die so kalte Brötchen, Toast und sowas gekriegt. Und jeder braucht mal was Warmes im Magen.
Wer waren die Menschen, die sich da engagiert haben, die 2000?
Das waren 2000 am Tag. Das waren nicht immer die gleichen, aber wobei irgendwann hast du so ein Kernteam gehabt. Das waren Menschen aus den unterschiedlichsten Schichten, wenn man das so sagen kann. Also Leute, die, weiß ich nicht, akademischen Abschluss haben, aber auch Leute, die gar keinen Abschluss haben. Es waren viele Menschen auf jeden Fall, die einen Migrationshintergrund hatten. Also wir hatten ja das Glück, dass wir in der Nordstadt waren. Und dadurch haben wir unheimlich viele Menschen mit, und die Nordstadt ist ja wie so eine Kiste, Schatzkiste, machst du auf und immer wenn du was hervorholst, ist da noch was dran, also so ungefähr. Und die Menschen haben unheimlich viele unterschiedliche Sprachen gehabt. Und dadurch konnten wir sofort auch die Sprachen abdecken. Es hat sich eine Dolmetschergruppe gegründet, die von Tarek damals noch angeleitet wurde, die extra an den Tischen noch geschrieben haben, hier für Türkisch, dafür Kurdisch, dafür Arabisch, wie auch immer. Also es waren wirklich unheimlich viele unterschiedliche Sprachen. Und durch diese Sprache, die man hatte, konnten wir verstehen, was die Leute gerade brauchen aktuell. Ne? Also es war ja nicht immer ganz klar. Ich kann mich ja nicht mit jedem austauschen, also ich verstehe ja nicht jeden. Aber da war es halt möglich, darüber. Also es gab Frauen, die angekommen sind, die beispielsweise Binden brauchten. Das Obligatorische. Also man hat ja trotzdem, ne? Also der Krieg verhindert das ja nicht, aber nirgendwo ihre Bedarfe formulieren konnten. Und da wir Frauen hatten, die arabische Sprache sprachen, hat man das schnell mitgeteilt. Oder dass die Babys Windeln brauchen, Babynahrung und ähnliches. Und diese 2000 Menschen, die da waren, die waren wirklich von überall. Also die hatten unterschiedliche Hintergründe oder auch keine. Aber das waren Studentinnen, das waren aber auch irgendwie Professoren an der Uni, aber auch Leute, die irgendwie sonst selbst im Restaurant gearbeitet haben beispielsweise. Also es war eine sehr gemischte Gruppe.
Ich zeige dir jetzt nochmal das Video, was ich vor ungefähr 9 Jahren gemacht habe. Da war ja aus der Initiative ein Verein entstanden. Lass uns das mal zusammen anschauen. Ja.
Wir haben jetzt einen Verein gegründet, Train of Hope, DO für Dortmund. Und in diesem Verein versuchen wir, das fortzusetzen, was wir in diesen letzten Wochen zustande gebracht haben. Wir haben uns getroffen, per Zufall. Wir hatten alle einen gemeinsamen Nenner. Das war etwas für unsere Gäste, zu machen, etwas Gutes, ihnen helfen, in einen neuen Anfang. Und wir haben eine ganz starke Kraft entdeckt. Wir haben eine auch ganz starke Selbstlosigkeit auch.
Das gesagt.
Und was wir alles geschafft haben in dieser Zeit, was enorm war. Und ich glaube, für Dortmund auch ganz wichtig. Das wollen wir auf jeden Fall weiter pflegen und nicht in Vergessenheit geraten lassen. Deswegen war unsere Idee, die Strukturen, die aus dem Nichts von selbst entstanden sind, zu festigen, unter dem offiziellen Namen eines eingetragenen Vereins es laufen zu lassen und auf jeden Fall unsere Stärken weiter pflegen. Das sind die Unabhängigkeit, das ist die Flexibilität, das ist die Spontanität und das ist die Ehrenamtlichkeit.
Ja, der Zug kommt an und dann stehen da schon Leute bereit, die sie abholen und begleiten, damit sie sich auch direkt willkommen fühlen. Sie klatschen, sie sagen, Refugees are welcome here, ja, dass die Leute auch erkennen, sie sind hier und werden nicht wieder vor irgendeinem Zaun rennen oder nicht von Leuten aufgehalten werden, sondern sie sind hier willkommen, sie sind hier angekommen. Und sie sind dann begleitet worden ins Dietrich-Corning-Haus hinein, wo wir dann standen und praktisch bereits, sie wurden reingenommen, sie hatten bereits Dolmetscher, die ihre Sprache sprachen, sie konnten sich hinsetzen, erstmal ausruhen, zur Ruhe kommen. Sie haben dann was zu essen bekommen, was zu trinken bekommen. Man kann sich vorstellen, nach einer 8-stündigen Fahrt was Warmes auf dem Tisch nochmal zu haben, noch was ganz anderes. Sie konnten sofort, wenn Bedarf bestand, medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Das ist ganz wichtig gewesen. Es kamen Leute an, die hatten keine festen Schuhe, Sandalen. Es kamen Leute an, die hatten kurze Hosen, keine Mäntel, keine Jacken. Eigentlich manche Leute hatten gar nichts dabei, also nur das, was sie am Leib trugen. Dadurch konnten wir wirklich ganz schnell eine Versorgung wiederherstellen.
Unser Hauptziel ist, Flüchtlinge zu helfen und nämlich dabei helfen, ihren eigenen Weg in unsere Gesellschaft zu finden. Wir wollen sie gerne begleiten, unterstützen, betreuen und hoffentlich ihnen die Hilfe anbieten, die sie brauchen. Für uns Helfer die Möglichkeit, sich in dieser Rolle neu zu entdecken, war, glaube ich, so erfüllend, dass wir schon im weitesten Sinne bezahlt wurden. Aber bis jetzt haben wir Kreise, die sich mit der Jugend, mit den Jugendlichen beschäftigen, mit Spenden, Sachspenden vor allem, was Kleider betrifft und Nahrungsmittel. Wir koordinieren die Ehrenamtlichen. Das heißt, wir versuchen, sie so einzuteilen und dahin zu schicken, wo sie sinnvoll gebraucht werden. Wir haben einen Kreis, das beschäftigt sich mit Kultur, Kunst und Sport.
Aber da siehst du ja auch schon die Vielfältigkeit, ne? Auch in den Videos.
Sich einzutragen, zu sagen, ich möchte in dem Bereich, Kinderbereich zum Beispiel, was tun, ich kann Malerei anbieten. Dann trägt sich die Person dort ein und wir können gucken, wo wird es gebraucht, kann man es einsetzen.
Was ich aus der Zeit mitgenommen habe, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für alles, was ich habe, das ich jetzt neu gelernt habe zu schätzen. Diese Selbstverständlichkeit, mit der wir hier in Mitteleuropa den Alltag erleben, ist mir ganz bewusst geworden in dieser Zeit. Es hat mir sehr viel geholfen zu relativieren. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Was ist glücklich sein? Ich bin sehr bescheiden geworden. Ich habe die Werte der Familie die sowieso das Wichtigste schon war für mich, neu erleben können und der Wert des Lebens und der Gesundheit auf jeden Fall.
Man könnte ja jetzt meinen, so als also du siehst ja, das macht einem mit einem etwas, ne? Also auch wenn man das 10 Jahre später sieht, ne? Weil du hast ja die Folgen des Krieges direkt an den Menschen gesehen, ne? Und gleichzeitig hast du diese unfassbare Solidarität erlebt, dieses Menschliche, dieses Miteinander. Und das ist das, wie gesagt, das ist etwas, das man fürs Leben mit. Ich glaube, davon werden wir auch noch, ich sag mal, wenn wir 80 oder 90 sind, falls wir so weit kommen, werden wir das, glaube ich, auch trotzdem noch, werden diese Emotionen immer wieder ausgelöst, wenn wir das sehen und auch täglich erleben in unserer Arbeit.
Wir haben uns ja hier ganz bewusst für den Raum entschieden, für das Gespräch, einen ehemaligen Luftschutzbunker unter dem Depot in der Nordstadt. Ein Schutzraum, den wir in Deutschland ja hoffentlich nicht mehr brauchen. Aber viele Schutzsuchende sind ja damals wie heute gekommen, aus Syrien, aus der Ukraine, aus anderswo. Mit wem arbeitet ihr heute?
Mit allen, die kommen. Also wir haben tatsächlich immer noch SyrerInnen, die selbst ehrenamtlich aktiv sind oder noch Hilfe brauchen oder noch nachgekommen sind oder Familien nachgeholt haben. Wir haben aber auch UkrainerInnen, die aus der Ukraine stammen, aber auch russische Mitbürgerinnen oder aus dem Aserbaidschan oder Menschen aus Afghanistan. Wir haben sehr viele Türkeistämmige, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind oder in den letzten 2-3 Jahren aufgrund der Situation in der Türkei mit der Opposition. Also es sind wirklich viele. Wir haben Kurden aus Rojava. Es ist wirklich eine ganz große Bandbreite. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, spezifisch die Gruppe, aber im Moment mehrheitlich ukrainisch-syrisch, ja.
Wie hat sich der Verein entwickelt? Was macht ihr heute?
Alles. Alles, was die Menschen, also alles, was sie brauchen, wo die Bedarfe sind. Wir bieten viele Kurse an, Sprache, aber nicht typische Sprachkurse, wie man es woanders macht, sondern da geht es mehr um Alltagssprache, um Kaffee. Wir haben eine Queersgruppe, die sich trifft, die jetzt so ein bisschen wieder nachgelassen hat, aber das wird wieder werden, denke ich. Wir bieten immer noch Beratungen an, und zwar haben wir die Beratungen, wir haben einmal den Akkarat und Tat, wo immer noch Ehrenamtliche aktiv beraten, niedrigschwellig. Wir haben aber auch jetzt jemanden vom Jobcenter da sitzen, zum Beispiel, der auch berät. Jetzt sind Leute vom Gesundheitskiosk neu dazugekommen. Wir haben selber die Beratung der frühen Hilfen für Familien. Also diese Beratung hat sich jetzt auch professionalisiert, ne? Also wird durch Profession unterstützt. Wir haben aber auch Kindergruppen, Leseclub, also alles. Workshops zu unterschiedlichen Themen. Ob es kreativtherapeutisch ist oder ob es um Bewerbungen geht, ist alles Mögliche dabei. Wir vermitteln in Jobs, also wir haben Projekte, die in diese Richtung gehen. Ich muss sagen, was auf jeden Fall ist, dass Train of Hope sehr viele Akzente gesetzt hat. Also wir waren die Ersten, die unterschiedliche Projekte gemacht haben zu Themen, die anderen noch gar nicht so bewusst waren. Also 2016 war eben MSO, also Migranten-Selbstorganisation und LGBTIQA-Sternchen-Thema. Das war vielen gar nicht bewusst, das miteinander zu kombinieren oder zu denken, sondern da wurde was für LGBTIQA gemacht und da war etwas für MSOs, aber dass man das zusammenbringt und dass das auch Thema in den Communities ist, wusste man nicht. Wir haben danach ein Projekt gehabt, Refugees for Future, niedrigschwellig Klimathema, Umweltthema, also auch das haben wir einen Akzent mitgesetzt, aber auch mit Geflüchteten im Ehrenamt. Und ganz klar ist jetzt neuerdings beispielsweise, also aufgrund dessen, ich habe ja die Trauma-Ausbildung gemacht, also zur Traumapädagogin und Fachberaterin, weil ich gemerkt habe, da sind die Leute, die sind traumatisiert, die brauchen Hilfe. Und Train of Hope ist jetzt auch darauf aufgebaut, also ich glaube schon daran, dass jeder, der erkrankt ist, auch wieder gesunden kann Und Train of Hope soll dieses Trauma abfangen. Also wir haben einen Ort geschaffen, wo die Menschen hinkommen können und ihre Bedarfe abdecken können. Und das hilft natürlich auch, das, die Traumata zu verarbeiten. Wir machen jetzt sehr viel auch im gesundheitlichen Bereich. Ab dem 1.1.26 werden wir dahingehend auch noch weiter ausbauen. Das heißt, wir werden Psychoedukation für Angehörige anbieten und viele Themen aus dem psychischen Bereich auch nochmal aufrufen und Aufklärung in dem Bereich schaffen. Wir haben im Bereich Kinder sehr viel gemacht. Als die Ukrainerinnen gekommen sind, haben wir beispielsweise die Notschlafstelle 3 Monate gemacht und haben dann, als wir festgestellt haben, dass die Kinder keinen Schulplatz kriegen, geguckt, dass wir für sie so einen, wir haben es praktischen Deutschkurs genannt. Die haben den einen Tag haben die Vokabular gelernt und am nächsten Tag haben die eine Aktivität dazu gemacht. Also heute Schwimmen, Bademeister, Chlor. Und am nächsten Tag sind die schwimmen gegangen. Und die Kinder haben innerhalb von 4 Monaten wirklich flüssiges Deutsch gelernt, sodass sie nicht noch ein Jahr dadurch verlieren, dass sie die Sprache nicht beherrschen können und schneller im System ihren Platz finden. Wir sind aber auch mittlerweile Antidiskriminierungs-Service-Stelle eben mit dem Schwerpunkt LGBTIQA. Aber wir behandeln eben auch Diskriminierung in Schulen, aber auch im Alltag als Themen und versuchen da den Menschen Unterstützung zu geben. Während der Corona-Zeit waren wir Ansprechpartner auch für unterschiedliche Behörden, Ministerien und Einrichtungen in Bezug auf also Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund und haben auf das, die Thematik aufmerksam gemacht, dass eine Retraumatisierung stattfindet. Wir brauchen neue andere Möglichkeiten. Das heißt, wir waren an vielen Punkten schon Vorreiter, weil wir einfach aus den Bedarfen heraus, aus den Bedarfen der Menschen heraus, bestimmte Projekte entwickeln und nicht irgendwie nach Ausschreibung. Manche Ausschreibungen, die sind viel zu früh gemacht worden, bevor die Menschen überhaupt so weit waren. Und als die Menschen dann so weit waren, waren die Ausschreibungen weg. Also ne, solche Sachen halt. Und wir haben europäische Projekte gemacht als Train of Hope. Wir haben ein Interreg-Projekt nach Dortmund geholt. Das ist halt Interreg Nordwesteuropa. Das ist ein sehr ein Projekt, das nicht jeder reinholen kann. Das ist aber mit dem Universität Twente passiert und dem IAT, also auch immer auf wissenschaftlicher Basis. Wir haben insbesondere für also Entrepreneurship bei Geflüchteten haben wir als Thema gesetzt auf europäischer Ebene. Und haben auch den Hub bei uns gegründet, so dass wir auf diese Thematik immer wieder hinweisen. Geflüchtete und ethnische Ökonomie oder Selbstständigkeit, Gemeinschaft zu denken. Wir haben auch Projekte gemacht, beispielsweise auch auf europäischer Ebene, die sich in Richtung Kultur begeben haben. Also wir haben dabei geholfen, Orpheus 21 zu gründen. Das war ein Projekt von Jordi Savall, einem sehr berühmten Komponisten und Musiker. Der hat, also es verlief so, dass jemand, der professionell Musik kann und macht, Leute, die sich damit amateurhaft beschäftigen, Geflüchtete, zu einem Ensemble zusammenstellt. Und dieser Ensemble, der ist so groß geworden hinterher, dass das für uns als Train of Hope zu groß wurde. Also haben wir das weitergegeben an Klangvokal. Ne? Und die haben das dann weitergeführt. Die haben CDs veröffentlicht. Die sind gereist durch die Welt, also zu unterschiedlichen Ländern in der Welt. Wir haben aber auch Erasmus-Plus-Projekte gemacht. Wir haben ESK, haben wir derzeit. Also wir holen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zu uns, die bei uns ein freiwilliges soziales Jahr machen. Wir senden Leute ins Ausland. Also wir sind schon auf, was diese Thematik angeht, sind wir schon, denke ich, eine der größeren Organisationen geworden, auch wenn wir eigentlich immer noch klein sind. So, und in den Kinderschuhen stecken.
Ich würde gerne auf die Stimmungslage zu sprechen kommen. Du hast ja schon gesagt, damals Neonazis, die dagegen demonstrieren wollten. Es gab danach ja einiges, damals ja noch sehr vergleichsweise wenige Neonazis und eine sehr große Solidarität.
Ja.
Aber es, da habt ihr ja noch das
Café of Hope eröffnet.
Das Café of Hope eröffnet und dieses Bild haben wir eben im Video schon gesehen. Ihr habt der Willkommenskultur in Deutschland ein Gesicht gegeben. Also Dortmund war ja in national, internationalen Medien sehr präsent, dank der
orangenen Fliesen war das ja auch immer ganz gut zu erkennen, dass das in Dortmund war. Ja, das die positive Stimmung, aber wann ist das denn umgeschlagen?
Das ist relativ früh umgeschlagen. Also der Beginn war schon relativ früh. Ich weiß nicht, da waren wir noch an der Drehscheibe und es gab bereits Diskussionen darüber, wen man ins Land lässt, wie dass die Kontrollen nicht mehr da seien und ähnliches. Und wir haben ja auch gesehen, dass dann in Ungarn Leute in Zwinger gesteckt wurden oder physisch auch noch angegangen worden sind. Da war ja schon eine gewisse Diskussion da. Und die Rechten haben diese Lücken und diese Ängste, die manche Menschen dann auch hatten, aufgegriffen. Die haben sowieso am selben Abend ja noch demonstriert, aber später dann auch immer wieder. Das war eigentlich ein Prozess, der sich langsam entwickelt hat. Und mit der Stimmung, die draußen in den Medien suggeriert oder auch wiedergegeben worden ist, weil viele Menschen können das nicht unterscheiden. Also die können nicht unterscheiden, dass Medien ja eher Ausnahmen zeigen. Aber dadurch, dass sie es öfter zeigen, ist die Wahrnehmung von vielen, dass das so gang und gäbe wäre. Und dann gab es hier und da Anschläge, die sich entwickelt haben. Anis Amri hieß der, glaube ich, einer, der mit dem LKW in die Menschenmenge gerast ist zu Weihnachten. Und ein paar andere Vorfälle von Übergriffen. Also ich glaube, die Kölner Silvesternacht war einer dieser Themen, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass das alles gar nicht so war, wie das in den Medien dargestellt wurde. Aber es war ein Knaller erstmal. Also dass es später doch anders war, als die das in den Medien aufgebauscht hatten, das hat kaum jemand mitgekriegt. Aber Faktum war ja, dass das gar nicht die Syrer waren. Aber selbst wenn sie es gewesen wären, also klar, Fakt ist, ja, es gibt Täter, aber da bin ich zum Beispiel jemand, der sagt, dafür haben wir ein Rechtssystem, dafür sind die zuständig und nicht ich. Ne, ich bin nicht dafür zuständig, auch jeden unter Verdacht zu stellen, der bei mir reinkommt. Wenn jemand Vorstrafen hat oder etwas plant, dann ist das in erster Linie Aufgabe des Rechtssystems, da entgegenzuwirken und nicht meine Aufgabe, jemanden vorzuverurteilen. Aber das ist passiert. Also man hat Menschen einfach vorverurteilt, macht das immer noch. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben.
Aber ist es denn nicht ein bisschen blauäugig zu sagen, das sind nur die Medien? Ich sag mal, das sind ja jetzt nochmal zwei andere Titel, die vorherige Regierung und die aktuelle. Die sind doch nicht nur medial getrieben. Also wir haben ja Stimmungslagen, Politik, die schon sehr unterschiedlich sind. Wo stehen wir denn da heute?
Ja, wir stehen heute da, wo man diese Überschriften eben liest und sieht, dass die Zustimmung mit dem Steigen der Zustimmung für die AfD andere Parteien eben versuchen, auf dasselbe Pferd aufzusteigen, statt dem entgegenzuwirken. Wo sind wir heute? Wir sind heute an einem Punkt angekommen, wo wir gesellschaftlich leider immer weiter nach rechts gerutscht sind. Und das, wenn man sich das anguckt, Asylstopp an allen Grenzen sofort. Dobrindt hat's gemacht. Der hat's gemacht und hat verstößt gegen Recht damit. Also das sehen wir ja heute. Und wie viele stoppen die tatsächlich? Die haben tatsächlich so viele Polizei eingesetzt. Wie viele konnten die tatsächlich stoppen? Und wie viele davon berechtigt stoppen? Das, was die hier tun, ist, dass unser Grundgesetz aushebelt, das Asylrecht, wenn er einen Stopp an den Grenzen fordert. Dafür müsstest du an den Grenzen erstmal die Möglichkeit aufrichten, dass jemand sein Asylrecht wahrnehmen kann, denn der steht in unserem Grundgesetz. Und da steht auch so ein Dobrindt nicht drüber und schon Merz schon mal gar nicht. Ne, sondern die haben eigentlich unser Grundgesetz zu schützen. Auch in großem Stil abschieben. Abschiebung hat doch die ganze Zeit über stattgefunden. Es war jetzt nicht so, dass niemand abgeschoben wurde. Wir hatten unterschiedliche Diskussionen darüber. Die Frage war nur, wohin abschieben. Eine Zeit lang hat man nach Afghanistan abgeschoben, obwohl die Situation dort vor Ort wirklich nicht gut war. Und wir eigentlich die Menschen, die bei uns sind, schützen müssen. Wir können die nicht dahin abschieben. Aber es wurde getan und das tun sie wieder. Und das ist das Problem, das wir mit der jetzigen Politik haben. Die driftet zu weit nach rechts ab und übergeht dabei unsere eigenen Gesetze. Und das ist die größere Problematik, die wir leider haben.
Wenn ich jetzt mal schaue, am Anfang, da schließt sich der Kreis ja wieder, die Nazis war nicht so erfolgreich. Jetzt kandidieren die Dortmunder Neonazis nicht mehr, aber die Parole abschieben, abschieben, abschieben scheint ja irgendwie in der Regierung selbst angekommen. Haben die Neonazis gewonnen?
Zu einem Teil, ja. Zu einem großen, ja. Ja, sie haben gewonnen im Sinne von, dass Asyl zu etwas umfunktioniert wurde, was eher mit Missbrauch in Zusammenhang gebracht wird, als dass es um Menschen geht, die dieses Asylsystem brauchen. Und wir sitzen jetzt auch nicht ohne Grund in diesem Bunker. Und dieses Asylrecht bezieht sich genau darauf. Ne? Weil Menschen aus Deutschland weggeflohen sind, hat man damals unser Grundgesetz so geschrieben, dass eben Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, auch Hilfe bekommen. Und zwar hier in Deutschland. Das Problem ist, und du siehst es ja selber, sie hebeln das immer weiter aus. Das haben die eigentlich schon in den 90er Jahren gemacht. Damals hatten die Neonazis schon einen Gewinn dadurch geschafft, dass praktisch dieses Asylbewerberleistungsgesetz eingeführt wurde. Und die Menschen über Jahrzehnte, bis endlich mal ein Gerichtsurteil dazu gab, ausgesaugt wurden, so will ich es mal nennen. Damals mit dem Asylbewerberleistungsgesetz haben sie den Menschen, ein Erwachsener hat 40 Euro, Kind 20 Euro Taschengeld gekriegt, der Rest auf Ration. Das heißt Waschmittel auf Ration, Essen auf Ration, egal ob sie es essen oder nicht. Und das hat viel dazu geführt, dass wir Menschen hatten, die in sehr prekären Situationen waren. Dann hat ein Gericht das gekippt und jetzt versuchten es schon wieder, obwohl das Gericht gesagt hat, nein, Minimum ist Bürgergeld. Die Asylbewerberleistungsgesetz liegt auch 100 Euro darunter. Das heißt, im Grunde genommen jetzt ein Fünftel unter dem eigentlichen Satz, den sie kriegen müssen. Und jetzt machen die weiter Stimmung dagegen und wollen, dass Leute überhaupt gar kein Geld kriegen und so weiter. Was ja dazu führen wird, dass letzten Endes die ganze Situation noch schwieriger wird und Vorurteile, die jetzt schon da sind, dann sozusagen sich erfüllen. Ne? Und das ist die Problematik, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit abgedriftet bin, aber das ist ein Faktum, ja. Die Neonazis haben zu einem Großteil gewonnen, indem sie es geschafft haben, in der Gesellschaft die Stimmung zu kippen und nicht mehr die Menschen, den Menschen zu sehen, sondern Vorurteile gegen ganze menschliche Gruppierungen aufzubauen. Und das ist sehr schwierig, gerade weil sie dafür auch die sozialen Medien nutzen, dagegen anzugehen.
Jetzt haben wir den Stichtag, 10 Jahre, wir schaffen das. Haben wir es geschafft?
Ja, das haben wir. Wir haben unheimlich viele Menschen untergebracht. Die Menschen sind bereits in Arbeit, in Ausbildung, in Studium, haben es abgeschlossen, haben wieder geheiratet, Kinder gekriegt, haben Wohnungen gefunden und sind Teil dieser Gesellschaft geworden. Viele sind in die deutsche Staatsbürgerschaft reingegangen. Und das funktioniert ganz gut. Also tatsächlich haben wir es geschafft, ja.
Du bist ja ein sehr politischer Mensch, auch ein parteipolitischer Mensch. Wenn man jetzt aber nochmal rückblickend sagt, wir schaffen das. Hättest du gesagt, hätten wir lieber darauf verzichtet, wenn wir uns dann diesen politischen Stimmungswechsel, die Neonazis haben gewonnen und die AfD strebt nach vorne, wenn wir das dann nicht gehabt hätten?
Also, nein. Nein. Also Rassismus und Vorurteile hat es ja vorher auch schon gegeben, vielleicht nicht in dem Ausmaß deutlich und kenntlich, aber der war ja schon da, das habe ich ja sogar noch erlebt. Also beziehungsweise erlebe es ja trotzdem hier und da noch. Nein, also dieses Nichtstun-Können, diese Ohnmacht auf der Welt, gegen nichts ankommen zu können, das war viel schlimmer für uns alle. Und deshalb, wir haben es geschafft, wir haben die Menschen integriert, die Menschen sind im System angekommen, unser System hat ein Problem. Und zwar, dass wir nicht genügend Menschen haben, die durch den demografischen Wandel jetzt die Probleme, die jetzt verursacht werden, aufzufangen, abzufangen. Und wir haben es geschafft, dass die Menschen integriert sind, dass ihr Lebensmittelpunkt hier ist, dass auch sie hybrid sind, hybrid im Sinne von, ja, sie haben, ich sag jetzt mal, einen syrischen oder einen afghanischen Background, aber sie sind in der Gesellschaft angekommen und sind mittlerweile deutsche Staatsbürger geworden. Und das ist eigentlich genau das, was wir schaffen wollten. Und von daher würde ich sagen, wir haben es richtig gemacht. Das Problem ist das, was eben draußen an Stimmung gemacht wird, die mehrheitlich auch über die sozialen Medien forciert wird. Und die Angst, die subjektive Angst der Menschen vor dem Fremden, das ist das größere Problem. Und dass die Politiker darauf anspringen, natürlich.
Was würdest du dir denn wünschen? Wie sollte die Migrationspolitik denn aussehen?
Wir brauchen eine Willkommenskultur. Wir brauchen eine Willkommenskultur für alle. Also ich habe selber, ich betreue ja auch Fachkräfte immer noch, die hier hingekommen sind. Und viele gehen wieder weg, weil sie sich hier nicht wohlfühlen. Und das sind Menschen, die wir brauchen. Das sind ITler, das sind Pflegekräfte, das sind Krankenpfleger, die wir sehen, die merken diese Abwehr gegenüber sich selbst, dann fehlt denen noch die Lebensqualität, die benötigt wird, um ein gutes Leben zu führen. Und die gehen wieder zurück in ihre Herkunftsländer. Und das finde ich viel problematischer, weil wir auf diese Kräfte angewiesen sind. Und wenn wir das gesellschaftlich schaffen wollen, dann müssen wir daran auch arbeiten. Also heute habe ich erst noch eine Überschrift gelesen mit: Unser Sozialstaat ist gefährdet und es ist alles nicht leistbar und machbar. Ja, weil wenn das Geld eher woanders reingesteckt wird, statt in den sozialen Bereich, wird sich da eine Lücke immer weiter öffnen an der Stelle. Und dann bricht das vielleicht früher oder später zusammen, weil das nicht geht, dass ein Arbeitnehmer zwei Rentnerinnen sozusagen versorgen soll. Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchen wir Menschen hier, brauchen wir Fachkräfte hier, dass wir sowohl unser Sozialsystem aufrechterhalten, als auch unser gesellschaftliches Zusammenleben prägen können. Ja, die Politik begeht wieder Fehler und das ist unser größeres Problem.
Wir haben ja über die vor 10 Jahren, das nannte sich ja die Drehscheibe Dortmund. Wie wird denn das Thema Drehscheibe in Dortmund begangen oder erinnert?
Ja, also wir haben vor, jetzt am 5. September unser 10-jähriges Jubiläum zu feiern und haben vor, im Rahmen dessen dann auch eine Säule aufzustellen, eine Willkommenskultur, und zwar direkt vor dem Dietrich-Keuning-Haus, wo ja die Drehscheibe drin war. Ansonsten würde ich sagen, wird es in der Bevölkerung jetzt nicht an sich thematisiert, aber für uns hat das eine riesen Rolle gespielt. Es hat eine Riesenrolle gespielt, dass es hier in der Nordstadt war, deshalb sind wir alle zusammengekommen. Und auch später an der Westfalenhalle oben die Drehscheibe, von der redet zum Beispiel keiner mehr, weil sie nicht vom Auge war, sozusagen. Aber es war schon wichtig, dass wir das damals machen konnten und gemacht haben, weil wir die Menschen tatsächlich erstmal abholen konnten, also gedanklich abholen konnten. Aber sie dann auch dorthin, sie wurden ja dann dorthin gebracht, wo sie tatsächlich eine Unterkunft bekommen haben. Und deshalb war die wichtig, die Drehscheibe. Aber als Thema ist das heutzutage nicht mehr so.
Das war's mit unserem Podcast Systemfehler. Wir werden uns in den nächsten Tagen noch viel mehr mit diesem Thema, mit diesen Jahrestagen beschäftigen und auch damit, wie er in Dortmund begangen wird. Ich bedanke mich für das Interesse, bedanke mich bei Fatma und folgt uns gerne auf den Kanälen.